Yes, sir. Ja, wir haben die Ehre heute mit unserem ehemaligen Coach von Bayern, natürlich für uns auch sehr cool, mit Robby Scheinberg hier einen Podcast zu machen. Wir sind hier in der berühmten Ursula-Halle, für alle, die es noch nicht wissen. Wie ist das einzige fünfeckige Halle auf der Welt oder in Deutschland auf jeden Fall? Irgendwie so?
Also in Deutschland, glaube ich, ziemlich sicher. Ob es auf der Welt die einzige fünfeckige, weiß ich jetzt nicht. Aber
einiges auf Deutschland.
Aber also München sind wir sicher. In Deutschland glaube ich auch, ja.
Okay, sehr geil. Wir freuen uns, dass du hier bist. Du darfst gerne einfach mal ein bisschen vielleicht für die Leute, wie gesagt, die dich noch nicht kennen, erstmal ein bisschen was zu dir, zu deinem basketballischen Background erzählen. Und genau, dann würden wir einfach ein bisschen einsteigen.
Ja, okay, also meinen Namen habt ihr ja schon vorgestellt. Ich habe vor knapp 10 Jahren so eine verrückte Idee mit ein paar Freunden hier in Schwabing das war wirklich die klassische bayerische Story. Wir haben da ewig viel Schnitzel gefuttert und dann irgendwie noch irgendwelche Krebs und so ein Zeug. Und dann muss man leider dem Alkohol etwas verfallen, bis tief in die Nacht. Ja. Und haben daraus so eine Idee, so einen Frustrationstalk entwickelt, dass wir alle Jugendspieler nach Breitengüßbach gehen, nach Ehingen, nach sonst wo. Und wir dann so gedacht haben, ja, wieso hauen die eigentlich alle aus München ab? Hey, München ist eigentlich eine voll geniale Stadt. Ja. Wenn man hier mal ein bisschen vielleicht was anderes aufzieht, wo die Kids sich widerspiegeln können, nicht nur die Profikarriere vielleicht, sondern einfach eine gute Zeit haben, wo sie im Anschluss dann studieren können und ein bisschen auch akademisch da reinhauen. Da haben wir gedacht, ja, hier in Schwabing ist eigentlich ein geiler Standort. Und irgendwie haben wir dann nochmal 3 so Sessions gemacht. Und am Ende des Tages hat dann halt der damalige Vizepräsident, der Ralf Bachmeier und ich und der Markus Nauheim, haben dann so eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir uns jetzt mal für die Jugendarbeit engagieren. Und das war so der Stein dieser ganzen Story. Ja. Und das war am Endeffekt, der Gedanke war da sehr visionärisch schon damals, muss ich sagen. Und hat am Ende zu dieser Jugendakademie geführt. Ja.
Wie hieß es denn am Anfang? Also das war ja nicht von Anfang an direkt die IBAM, oder?
Mit IBAM hatte das am Anfang überhaupt nichts zu tun. Der Verein hatte ziemlich viele Schulden, ja, die hatten da von der Damen-Bundesliga sich da übernommen. Du musstest erstmal so eine Kernsanierung machen in den ganzen Finanzen. Dann haben wir da mal, also ursprünglich ist das der MTSV Schwabing, wo ja letztendlich alles drüber läuft. Und daraus entstand dann so der erste ideologische Name mit TBMN, das hieß dann Team Basket München Nord. Man wollte halt bewusst an so eine regionale Story anknüpfen, ja, nicht gleich irgendwie eine dicke Welle machen, weil man ja gar nicht wusste, wie weit die Reise geht. Und dann haben wir gesagt, okay, für die Kinder, die im Norden wohnen, die hier im Stadtteil sind oder vielleicht ein bisschen drüber hinaus, für die gründen wir ein leistungsorientiertes Basketballprogramm. Okay. Und das ging dann los mit den Jahrgängen 94, ja, da waren noch ein paar 93er dabei. 94 war so der erste Jahrgang, wo man dann angefangen hat, richtig, ich sage jetzt mal, mit 4-5 Mal die Woche Training aufzustellen. Ja. Und das war dann auch da kam dann auch die erste Zeit der JBBL-Einführung. Das hatte Dirk Mauermann damals gemacht, ja, und auch die NBBL folgte dann relativ schnell danach.
Also ihr habt erst quasi angefangen mit, also einfach normale U16, das gab es ja früher schon die NBBL?
Nee, glaub's auch nicht.
Nee. Was war da das Höchste, wo man dann gespielt hat? U18, U20 einfach?
Genau, du hast halt diese klassischen deutschen Meisterschaften gehabt, was ja jetzt in der U14 noch stattfindet. Ja. Und hast dann eine U16 Landesliga oder Bayernliga hieß die, eine U18 Regionalliga. Und U20 gab es damals auch, haben auch noch viele Leute bis zur Bayerischen Meisterschaft, glaube ich, gespielt. Und dann wurde eben diese JBBL eingeführt, das war der erste Pilot. Und dann ging ein Jahr später, glaube ich, die MBBL los.
Weißt du noch, welcher Jahrgang das war, welchen das erste war?
Ich glaube, es war 92, 93, 93, 94. Irgendwie sowas muss das
sein. Und da hattet ihr aber dann schon direkt auch ein MBBL-Team dann ready, oder wie war das?
Nee, die ersten 2 Jahre haben wir gar nicht teilgenommen, weil man musste sich da hart bewerben. Das waren ziemliche Auflagen. Wir waren ja ein unbekannter Name und hatten eigentlich überhaupt nichts vorzuweisen. Und dann hat man aber so Qualifikationsrunden eingeführt, die heute auch noch existent sind. Und da sind wir dann mit dem Jahrgang 94, 95 haben wir diese Quali zerlegt. Ja, wir waren echt überrannt.
Aber also warum? Woher hattest du die Jungs? Wie hat das, wenn ihr ja so wirklich, also wenn du das ja mit den Leuten hier auch so aus dem Nichts macht?
Keine Ahnung, das war halt irgendwie, ich fing halt da an irgendwie, Basketball zu trainieren und habe da so eine Leidenschaft entwickelt, ja, mit den Kids hier. Und dann ging das so los mit der Ole Seebald aus Germering dann und der Christian Bustert und so und der Philipp Heilrath, die dann später auch teilweise in Crailsheim gespielt haben in der ersten Liga. Weißt du, das waren so urige Typen und die hatten irgendwie keine Lust auf Bayern München. Ja. Und da blieben halt so ein paar Kids in der Ecke hier rum, die mehr talentiert waren als so der Durchschnittsspieler. Ja. Und ich hatte das Glück immer, dass die halt Bock hatten, weil ich die halt irgendwie motivieren konnte, da zu bleiben. Obwohl wir ja nichts zu bieten hatten. Wir hatten ja damals nicht mal Klamotten und gar nichts. Das war ja alles mit, ich hatte da zum Nils Jäger von K1X super Beziehungen. Und dann haben die mir da so ein paar so K1X-Sachen gesponsert. Ja. Und dann habe ich das an die Kinder verteilt mit dem alten Logo da. Das ist ja heute auch schon eigentlich, müsste man das mal an die Wand hängen. Ja. Und dann haben wir das so angefangen und die Kinder waren einfach talentiert. Und wir hatten da, die haben eine geile Stimmung gehabt. Das war immer so der Grundstein dieser ganzen IBAM-Story auch, dass dieses Stimmungsbild, das war das alles Entscheidende.
Ich finde halt auch bei diesem MBL-Ding, weil du jetzt die Namen gerade gemerkt hast, ich habe sie ja zum Glück noch ganz kurz kennengelernt, weil sie ja noch mal zurückgekommen sind und Regio gespielt haben. Ich weiß noch, bevor ich bei euch gespielt habe, also davor bei Bayern gespielt habe, weiß ich, es war ein MBL-Spiel, da kannte ich euch noch nicht mal, da war ich in der U14 und ihr habt, glaube ich, mit 20 in der Sebener Straße gewonnen. Und das war so, ich hatte das Gefühl, es war einfach, da ist einem schon aufgefallen, obwohl ich noch gar nichts wusste, wie so ihr Basketball spielt und so, dass es nicht so dieses strukturierte, man muss das und das machen, oder ist es so, es war irgendwie ein bisschen freier alles, ich hatte das Gefühl, es war mehr auf, auch schon jetzt nicht nur auf 1 gegen 1, ihr habt schon als Team gespielt, aber ich fand, man hat direkt gemerkt, dass jeder von euch ein bisschen freier aufspielen konnte, da war so weniger Druck da, weniger, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, ob du da ein bisschen mehr dazu sagen kannst, aber was war denn so deine, weil du ja auch gesagt hast, du wolltest den also einen Gegensatz so ein bisschen dazu bieten, was ja auch bei Bayern so klassisch gemacht wird, wie bist du da so vorangegangen, also sagen wir mal mit deinen Zielen oder mit deinen, was du den Jungs mitgeben wolltest, weil jetzt ist es ja mittlerweile, kann man ja mal so sagen, es ist ja so, jeder gefühlt, das war ja bei dir auch so, das kann man ja, glaube ich, so sagen, du bist ja gefühlt zu IBAM gekommen, um so dich als individueller Spieler ja auch weiterzuentwickeln. So wie
ja, also viel, was mich halt sehr viel geprägt hat, ich habe ja von der Trainerausbildung her so ein Euroleague-Diploma gemacht und alles und ich war ja in den 90er Jahren beim Sladislav Pesic, da wo der den Coverage Cup gewonnen hat, da wo Berlin nicht das Alba von heute war, das war damals noch Charlottenburg, ja, sind die entstanden. Und ich war da von den Anfängen da dabei. Ja. Und das hat mich persönlich unglaublich beeindruckt, da das Jahr in Berlin, wo ich dann auch da parallel zweitätiger Trainer bei Bayern war und so, da habe ich unglaublich viel gelernt. Ja. Auch so die Mentalität in Berlin war ein bisschen, die waren unglaublich tough, aber waren einfach so, weißt du, die haben einfach Basketball schon anders gespielt, als wir hier in unseren Gefilden, ja, und da habe ich mir sehr viele Eindrücke und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich zur selben Zeit den Job in der Summer League in der NBA bekommen habe, wo ich dann 6 Jahre gearbeitet habe und danach war ich dann nochmal 3 Jahre Scout, ja, da habe ich dann natürlich über diese Zeit für mich mal so festgestellt, ja, aus allen, jetzt kann man irgendwie den serbischen Basketball nehmen oder jugoslawischen Basketball, dann den amerikanischen Basketball, konnte ich aus dieser höchsten Ebene quasi für mich selber rausziehen, okay, wie würde ich mich identifizieren, was würde ich gern teachen, ja. Und ich habe dann festgestellt, noch auch in ein paar Gesprächen mit dem Holger Schwindner damals, der den Nowitzki da ganz intensiv betreut hat, dass es, glaube ich, eine Mischung sein muss aus einem schon strukturierten Basketballspiel mit vielen Automatismen vielleicht, ja, und im Anschluss aber auch diese individuelle Förderung und dieses Mentorship, ja. Also es ist, glaube ich, vermessen zu sagen, dass man alle Spieler entwickeln kann. Ja, ich glaube, das ist nicht möglich. Ja. Aber man kann eine Gemeinschaft entwickeln und aus dieser Gemeinschaft kann man den einen oder anderen Top-Spieler, wie halt vielleicht der Yoshi oder der Oscar jetzt oder der Tristan, das ist mal als Moment, auch der Ben Leucht, finde ich, ist überragend da in Irvine drüben, ja. Ja, Isaiah, ich meine, ich könnte jetzt irgendwie noch weitere 10, glaube ich, oder 15 nennen, ja. Aber ich glaube, man schafft es dann schon, die Spitze auch zu erreichen, wenn man diese Betreuung hat, ja.
Aber wie gehst du, wie war das denn, das kann ja nicht von Anfang an so gewesen sein, dass da automatisch diese Culture ja schon so war, wie man das jetzt bei IBA kennt, dass die auch immer so Energie ist und alle sind ja immer so viel mehr dabei wie bei anderen Teams und sowas. Wo hast du da angefangen dann mit den dass du das ja über Jahre musstest ja doch aufgebaut werden, quasi, dass du so eine Culture in einem Team, in einem Sportclub ja quasi prägst, dass du, wenn du als neuer Spieler hinkommst, du direkt schon merkst, okay, krass, das ist ja hier so die Culture, die älteren Spieler bringen mir das bei und ich bringe das dann quasi den nächsten so Jungs bei.
Ich glaube, das ist einfach auch den Spielern geschuldet. Ich glaube einfach, als ich mit den Leuten nicht zusammenhockte, ähnlich wie mit dir in Berlin zum Beispiel damals, ja, da haben wir ja auch eine Zeit lang miteinander verbracht und da hat es ja irgendwie gleich geklickt, ja. Und ich habe halt immer mit Jungs, weiß ich nicht, ich meine, ich war schon immer tough und die mussten da auch gewisse Rules halt natürlich erfüllen, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich der bequemste Trainer bin, ja. Also das sicherlich nicht, ja. Aber ich glaube, du wusstest, glaube ich, immer, woran du bist, ja. Also da gab es jetzt nicht irgendwie so rechts und links irgendwelche, weißt du, so Stories oder so, ja, und ich habe das auf ein sehr einfaches Niveau, glaube ich, gebracht, ja, und was das Allerwichtigste für mich war, dass die Jungs einfach sich selbst entfalten können, ja, und das war so das habe ich dann schon gemerkt bei den Charakteren, die wir bekommen haben, das war immer eine Eigendynamik und jede Mannschaft war auch anders, ja, wenn man jetzt eure Mannschaft war, ihr wart die Lebegeister, da ging es ab auf der Bank, was weiß ich, wenn ich jetzt das mal vielleicht mit dem Jahrgang vom Oscar mal kurz vergleiche, die waren da gab es 3, 4 totale Crazies, ja, aber die anderen, die da waren, waren so harte Ballers, ja, dass die Crazies mitgezogen haben, ja. Also du hattest ja nicht immer nur alle Plain-Typen,
ja, weißt
du,
klar.
Die überlebt ja.
Ja, das ist ja das Verrückte. Das,
ja, ja. Also wir haben ja eigentlich von, weiß ich nicht, von Knastis bis Leute, die Stanford Biology-Abschlüsse haben, alles hier am Start, ja.
Ja, aber wie kriegst du es denn hin, dass die quasi alle so zusammen funktionieren? Das meine ich ja. Das ist ja auch, nie hat man sich ja irgendwie ausgeschlossen gefühlt. Ich weiß ja auch, allein schon nur, was ich krass fand, war ja auch das Trainingsangebot, was es hier gibt. Dass du ja jeden Tag, konnte ich ja 3-mal trainieren. So in der Halle hier auch. Und das war aber auch nie jetzt so, wo man sich dachte, ja, jetzt sind aber nur die Jungs von da und da erlaubt oder irgendwie sowas. Das war immer so ein gemeinsames Ding und wir werden gemeinsam besser quasi. Wenn du Zeit hast, dann bist du hier und du trainierst so mit allen.
Ich glaube, das war die absolute Grundvoraussetzung, dass man diese Möglichkeiten hier hatte. Ja, also ich meine, das ist ein Verein hier, ich meine, mittlerweile, wenn ich mir sehe, im Sommer rammeln hier Maxi Kleber und keine Ahnung was für Berühmtheiten da rein, ja, und die trainieren hier in dieser kleinen Gym und lieben das, ja. Kai Korber war hier da, ich habe keine Ahnung, wie viele Typen, jetzt Victor oder Depot war jetzt im Sommer hier, also da sind so viele Typen, die jetzt mittlerweile hier kommen, ich habe schon Überblick verloren, ja. Und die lieben diese Gym, ja, die haben alle Bock. In dieser alten Halle, wo alles ein bisschen anonymer ist, halt ihre Trainingseinheiten zu machen. Und so war das halt bei den Jungs auch. Ich meine, die wohnten da im ersten Stock, schlappen hier in die Halle runter. Dann kommen noch ein paar andere so aus München dazu. Dann hast du hier ein paar verrückte Individualtrainer, ja, mit dem Rosenthal und so. Und die haben dann wirklich diesen Lifestyle reingebracht. Ja. Und du hast halt immer Training gehabt. Es gab halt eigentlich nicht einen Tag, wenn du gesagt hast, hey, wenn du Pause gebraucht hast, hast du halt Pause gemacht. Aber wenn du halt irgendwie noch extra Einheiten machen wolltest oder so, da war es auch dann wurscht, ob du, keine Ahnung, der Playmaker Nummer 1 bist oder Playmaker 3. Wenn du trainieren wolltest, sollst du trainieren. Und ich glaube, wir haben halt nie Unterschiede gemacht zwischen so Art, wo steckst du deine Ressourcen jetzt zu 100% rein, ja? Und machst so Leistungsunterschiede, ja?
Genau, ja.
Das haben wir einfach nicht gemacht. Das machen wir auch heute ehrlich gesagt nicht, ja? Weil letztendlich spielen die alle miteinander. Und wenn alle die Chance haben, sich zu verbessern, und das ist jetzt in der Phase der Jugendlichen, ihr täglich Leben, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie stabil werden, wo sie im Kopf ihre Freundschaften, ich meine, ihr zwei habt euch ja auch letztendlich über diese Sache hier kennengelernt, ja. Heute macht ihr Radio-Interviews und macht einen tollen Podcast und was weiß ich, reist auf der Welt, ja. Also ich meine, da habe ich doch meinen Job erfüllt, ja.
100%. 100% finde ich auch, das fand ich immer sehr, sehr angenehm über Ibram.
Ich finde halt nur so krass zu dem, was du gerade eben gesagt hast, ich meine, man muss sich ja überlegen, so man, wie du schon gesagt hast, jeder konnte hier hinkommen. Also es war ja teilweise auch so, wenn zum Beispiel Paolo oder so, als er noch hier war, was angeboten hat, dann war das so, es war irgendwie so, man hat das Gefühl, jeder war immer herzlich willkommen. Es war nicht dieses, selbst im Sommer, wenn zum Beispiel Off-Season war oder so, hier waren ja Runs, ich weiß gar nicht, es war verrückt, welche Leute dann einfach random hierher gekommen sind, weil sie einfach Lust hatten, das hat sich ja irgendwie auch rumgesprochen. Aber zu diesem Rumgesprochen, wann würdest du sagen, kam so der Punkt, wo du zum einen irgendwie gemerkt hast, okay, da könnte mehr gehen, also mehr als du es vielleicht am Anfang dachtest, wobei du ja schon meintest, dass du ja schon deine Vision am Anfang hattest oder ihr. und dann auch so, dass sich das so entwickelt hat, dass, weil ich meine, am Anfang hast du ja gesagt, hast du ja mit den Ressourcen hier vor allem gearbeitet, mit den Jungs, die hier waren, und das hat ja auch gut geklappt. Aber irgendwann kam mir der Punkt, ich weiß gar nicht, wir haben nämlich gestern hier gesehen, und ich weiß nicht, ob es der erste war oder so, aber es hat ja irgendwann dann ja angefangen, dass ja Jungs auch vom Ausland kamen und so, was irgendwie für mich crazy war, weil das war damals bei Bayern auch noch sehr untypisch tatsächlich so. Wie hat es so ein bisschen angefangen, woher kamen die Connections da oder wie hat es begonnen so?
Also Liam ist natürlich ein super Beispiel, weil der ist, glaube ich, so ein Superstar in YouTube.
Ja, bei TikTok.
Sorry, ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu alt schon langsam. Und dann, das war halt so, das war, es ging eigentlich los mit externen, externen Spielern, weil ich hatte da den Gedanken gefasst, diese internationale Basketball-Akademie in München zu gründen. Und ich wollte halt nicht irgendwas machen in meinem Leben, wo dann, das heißt dann internationale Basketball-Akademie in München und dann haben wir, keine Ahnung, 14 Deutsche drin. Ja. Also das war halt schon so ein bisschen, ja, wo ich mir dachte, und das passt halt nicht irgendwie ganz zusammen. Ja. Und dann habe ich halt den Verein überredet, uns da in der Ursulastraße 3 da 2 Wohnungen zur Verfügung zu stellen mit vergünstigter Miete, weil das ja alles so teuer in Schwabing ist. Und dann haben die uns da subventioniert. Und da habe ich dann überlegt, okay, wir fangen erstmal mit einer Wohnung an, schauen, wie das läuft. Und dann hatte ich erstmal ein bisschen auch Panik, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt irgendwie gleich vielleicht in Serben oder so aus so einem voll professionellen Land Leute zu holen, ja, die vielleicht ganz andere Ansprüche haben als das, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt bieten konnten. Ja. Da wusste ich einfach nicht, ob das matchen würde. Und dann habe ich über den Justin Hadley, einen unserer Spieler im Jahrgang 96, der halber Engländer ist, der war da bei der englischen Nationalmannschaft im Probetraining und hatte den Liam damals kennengelernt, ja, und dann haben die sich gut verstanden. Und da habe ich den Justin gefragt, hey, hätte Liam mal Bock ins Ausland zu kommen? Und Justin war voll überrascht von der Frage. Und dann habe ich ihm gesagt, du, gib mir doch mal den Kontakt, ich würde mal mit dem telefonieren. Und der Liam war ja da bei dem Jordan Brand Classic da auch und hat da wirklich echt gut gespielt. Und wer habe ich gedacht, das wäre ein super Shooting gehabt für nächstes Jahr. Der hat ja auch so eine Athletik ohne Ende gehabt. Und ich gesagt, ja, das würde echt ganz passen. Und dann habe ich den rekrutiert. Das war mein erster Rekrut.
Also, ach, krass, ehrlich.
Aber wie lief das ab? Also was war der Punkt, dass er gesagt hat, okay, ich komme jetzt hierher?
Naja, der kam halt hierher und sah dann halt so die Moravitski-Halle, das war okay für englische Verhältnisse, ja. Und dann habe ich mit denen hier so Kettlebell-Training gemacht und allem möglichen Zeug und so ein Einzeltrainings und da war der voll begeistert. Ja. Wie gesagt, das war halt damals ein englischer Spieler, der hatte kaum Einzeltraining, der hatte keine guten Trainingsmöglichkeiten, der kam, da war nicht viel da bei ihm, ja. Und dafür war er sehr, sehr gut, ja. Und der hatte einfach Bock, mal ein Jahr. Und dann war die NBL damals auch schon, ja, da waren wir dann bei der NBL, hatten wir auch die Playoffs geschafft, haben dann gegen Güßbach kurz vorm Final Four verloren und wir hatten dann schon ein bisschen eine Historie.
Ja. Krass. Mich würde nochmal interessieren jetzt, wie das war in dem Jahr mit Oscar, wo ihr im Final Four wart, so was das für eine vielleicht auch Bedeutung für die IBA dann war, aber auch so ein bisschen, wie sich das Team da gebaut hat, um Oscar halt auch eine geisteskranke Saison ja gespielt hat als MVP und sowas. Also mich würde eher erstmal interessieren, auch wann du das so gemerkt hast bei Oscar, dass der halt da einfach so Potenzial hat oder mehr hat nochmal als irgendwie andere oder ob man das direkt gesehen hat. Und halt wie die Saison einfach da so gelaufen ist, also das erste Mal so Final Four für euch.
Ja, also beim Oscar war es halt so, als das losging die Reise, der hatte in der JBL bei uns bereits gespielt und der wuchs über dem letzten JBL-Jahrgang, der war 1,90 Meter im ersten JBL-Jahrgang und dann im zweiten JBL war der 2 Meter. Und der bewegte sich so ökonomisch. Ja. Da habe ich schon gesehen, der könnte eine echte Karriere machen. Zu der Zeit hat er noch Saxophon gespielt und Capoeira und sonst was gemacht. Und sein eigentlich wichtigstes Hobby in seinem Leben, das war Angeln. Ja, das war eigentlich Nummer 1 in seinem Leben, vor Basketball noch. Und dann habe ich dem erstmal hart erklären müssen, dass wir jetzt mal aufhören mit all diesen anderen Sachen. Ja. Und als er sich darauf eingelassen hatte und wir dann so eine Beziehung aufgebaut haben, die ja bis heute, glaube ich, sehr, sehr familiär ist, ja, habe ich dann angefangen, mit dem jeden Tag zu trainieren, eigentlich fast. Also das war wirklich eine 5-6-Tageswoche. Ja. Und der hat lange gebraucht, bis der sich kopfmäßig auf das eingelassen hat. Aber dann im ersten Jahr habe ich den sofort in die Regionalliga dann reingeschmissen. Ja. Hab den, da war der Katastrophe, habe den dann aber durchgezogen, ja, und dann nach 5-6 Spielen ist der aufgewacht. Ja. Und das war auch der Jahrgang mit dem Lier, mit dem Jahrgang 96, 97, mit dem Chris Würmseher damals. Da hatten wir wirklich schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja. Und da hat der Oskar dann schon als ganz junger Jahrgang, hat er dann mit den Älteren, und die waren echt ordentlich, ja, hat er da schon mitgespielt, das waren ganz klare Köpfe. Und dann hat man halt gesehen, dass die IBAM jetzt immer so im oberen, also das war damals auch TBMN, dass die halt so im oberen Drittel dieser NBBL mithält oder auch mitspielt. Und dann entstand auch, dass der Oskar langsam in die Nationalmannschaft gekommen ist, also U18-Nationalmannschaft. Und auch dann bekamen wir den Anthony Okao aus Göttingen. Der war All-Star, das war für uns auch die nächste Sensation. Der hatte da das All-Star-Game im Norden geschafft mit dem Isaiah Hartenstein damals und so. Und der Richard Freudenberg war hier so im Süden so der Superstar. Da waren viele in diesem 98er-Jahrgang. Und da war ich bei diesem All-Star-Game da oben, hab da zugeschaut und hab den Anthony da gesehen. Und ich meine, ähnlich wie da habe ich halt gedacht, das wäre eigentlich, wenn es jetzt um den Jahrgang 98, 99 geht, dann wäre das so the piece of the puzzle. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir den jetzt noch dazu bekommen, mit dem Oscar, mit dem Finn Fischer, mit den anderen Jungs, die wir da alle hatten in dem Jahrgang, ja, die alle irgendwie auch einige Nationalmannschaften gespielt haben, mit dem Yoshi dann noch als jüngster Jahrgang, der da wirklich talentiert war, habe ich mir gedacht, das könnte echt eine Mannschaft sein, die ernsthaft um den Titel spielen kann. Ja. Und dann haben wir Anthony quasi überzeugt, zu uns zu wechseln. Dann hatten wir halt auf allen Positionen 4, 5, 3, 2, 1, mit dem Jojo Klukart, mit dem Dani Reisch, mit dem Henning Ballhausen, also einfach eine Line-Up. Ja. Wir hatten einfach bis zum 10., 12. Mann wirklich durchgehend eine Top-Mannschaft. Wir haben ja da in Spanien Turniere gespielt gegen Real, haben da nur mit 7 Punkten verloren und so ein Zeug. Da habe ich da echt gewusst, also da sind wir Top-Favorit. Und die Bayern haben sich in dem Jahr ja sehr angestrengt mit ihren Verpflichtungen, uns das noch irgendwie nicht schmackhaft zu machen. Wirklich. Aber okay.
Wen haben die dann nochmal verpflichtet gehabt, den mit P irgendwas, diesen.
Ja, die hatten ja in der Saison, bis September hatten sie eigentlich noch gar nicht so eine gute Mannschaft. Ja. Dann haben sie ja den Pekarski
geholt, dann haben sie den
Amar Gegic geholt, dann den Nelson Weidemann geholt. Ja. Also die haben ja schon richtig eingekauft in dem Jahr. Ja. Und die hatten ja so schon dann den Bruno Vircic von uns,
Stimmt. Also
auch nicht vergessen, ja, der war ja ein Leistungsträger bei der IBAM eigentlich. Ja. Und Freudenberg war dabei. Stimmt. Also, das war jetzt nicht Mann, so
der,
das war
schon eine taffe Mannschaft. Ja. Ja, wie war das für einen vor denn? Also ihr habt ja Halbfinale gegen Alba verloren?
Nee, ja, Alba gewonnen. Ja, Alba hat uns, da haben wir so ein, der Ferdi Jilka hat da so ein super Interview gegeben, dass sie die beste Defense Deutschlands spielen. Und so ungefähr, wer ist denn IBAM? Das kam wirklich so rüber aus diesem Interview. Und das habe ich dann über die gesamte, ich habe das ausgedruckt und habe das über die gesamte Umkleidekabine plakatiert. Und dann haben wir die halt so schön.
Das ist zu
wild. Der hat ein bisschen unterschätzt, diesen Münchner Willen hier. Klar, wir waren auf der Landkarte noch nicht so existent, aber das war, also wir hatten da schon Bock, das Ding zu gewinnen dieses Jahr, ja. Ja, und Alba haben wir dann halt,
Alba war auch echt krass auch in dem Jahr.
Ja, die waren krass, aber ich glaube, wir haben die bessere Defense gespielt. Wir haben 74, glaube ich, 62 gewinnt. Weiß ich nicht, wer da die bessere Defense gespielt hat. Aber das Problem, dass Alba das Spiel war um 20 Uhr am Abend. Und das hat uns alles gekostet. Also und
Oskar hat doch auch irgendwas am Finger.
Oskar, der Dimit, unser Point Guard, Finger ausgekugelt, der Finn hat am Knie, der Oskar hat sich die Hüfte, die Muskel abgerissen. Also wir waren eigentlich, muss man fairerweise sagen, nicht mehr ready für das Spiel am nächsten Tag. Die Regenerationszeit von 2 Uhr nachts zu 14 Uhr am Nachmittag ist unmöglich. Und Bayern hatte halt gegen Raster ein 40-Punkte-Spiel mit haben ihre komplette erste 6 geschont im Endeffekt. Ja, und wir hatten dann einfach keine. Wir haben bis zum dritten Viertel konnten wir noch und dann haben wir 5 Minuten einfach eine scheiß Phase gehabt. Und da haben sie uns halt ein paar Dreier gegeben, haben das auch verdient gewonnen dann, ja, weil wir einfach nicht die Qualität über die 40 Minuten dann bringen konnten. Ja.
Wie würdest du sagen, war das für das Team? Weil, also ich weiß ja, dass wir in dem Jahr dann trotzdem zweimal, also wir haben ja beide, ihr habt ja beide Spiele auswärts und zu Hause habt ihr gewonnen gegen Bayern. So, wie war das für für dich persönlich auch, aber wie hat das Gefühl, war das für das ganze Team, für den ganzen Verein trotzdem diesen zweiten Platz mitgenommen zu haben, aber auf der anderen Seite halt trotzdem die deutsche Meisterschaft nicht geholt zu haben? Wie hattest du das Gefühl, es war trotzdem ein sehr positiver Saisonabschluss, oder würdest du schon ehrlicherweise sagen, dass es schon hart war, das irgendwie so zu verkraften?
Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt an die Momente zurückdenke, als wir das Finale verloren hatten, da saß ich, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde mit der Mannschaft in der Kabine, ohne ein Wort zu sagen. Also für uns war das schon so, also wir waren wirklich überzeugt, dass wir das gewinnen dieses Jahr. Also es war wirklich nicht, es hat keiner in diesem Team daran geglaubt und hat auch alles dafür gegeben, dass wir diese Medaille oder wie auch immer das nennt, gewinnen. Ja. Und dann war Bayern halt besser und das ist der Preis des Sports. Ja. Du gewinnst zweimal halt in München, ja, du spielst überragend und beim Final Four sind halt zwei Spiele hintereinander und das waren wir halt nicht gewohnt. Ja. Wir haben, muss man halt fairerweise auch sagen, so eine Mannschaft wie Bayern München ist nun mal nochmal ein größerer Verein und hat mehr Erfahrung. Ja. Ich sag, und wir waren vielleicht noch gar nicht ready für diesen Sieg. Ja. Ja, aber unterm Strich, ein paar Tage später, also ich meine, selbst am Abend danach, ich meine, bin ich ja mit ein paar Jungs dann richtig hart Party gegangen, ja, so ist ja nicht. Also wir haben das dann schon richtig hart gefeiert. Und wenn ich mir sehe, der Oscar wurde da in dem Jahr MVP und Defense Player of the Year, ja, ich weiß nicht, ob ein anderer Spieler, ich glaube, der Franz Wagner hat das vielleicht, glaube ich, gewonnen. Ich weiß nicht.
Nee, hat er nicht.
Ne? Also ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Historie der letzten 10 Jahre oder 12 Jahre
noch nie, glaube ich,
beide Titel geholt hat. Ja.
Ja.
Und er hatte das, ja. Das war schon eine Riesenauszeichnung. Und wenn ich mir sehe, dass der Breakout vom Joshua da in dem Halbfinale gegen Alba
eigentlich angefangen hat,
ja, ja. Das hat dem Joshua den Stein für seine Karriere gelegt, dieses Spiel, ja. Und wenn man das halt so zurücksieht, ja, das in der Revue passiert, dann war das ein besonderes Spiel in seinem Leben oder zwei besondere Spiele in seinem Leben, die, da habe ich eigentlich gewusst, dass ich weitermachen muss, ja. Oder dass ich jetzt das, was wir angefangen haben, trotz den Bayern hier vor Ort und so vielen Basketball, da war ja auch Bamberg zu dem Zeitpunkt ja noch eine dicke Nummer, ja. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Die haben da Kubolka gehabt, die haben Kratzer.
Stimmt,
Das dürft ihr nicht vergessen, da waren ja nicht nur hier in München irgendwie talentiert, der war ja fully loaded. Ja. Diese MBL war ja fully loaded.
War da auch noch.
Ursprung, ja. Das war eine ganz taffe Nummer, da ins Final vorzukommen in diesen Jahrgängen. Ja. Das war schon ein Riesenerfolg. Und vor allem mit dem Budget, was wir haben, musst du ja immer die Vergleiche ziehen. Ja. Ja. Meine, wir sind ja jenseits von Gut und Böse zu diesem Bundesliga-Programm. Ja. Also, klar, die Trauer war groß danach, aber dann habe ich auf dem Gang, kurz nach dieser halben Stunde, habe ich dann den Amar Gegic getroffen mit dem Netz um den Hals. Und er kam dann extra auf mich zu und umarmte mich und hat gesagt, hey Coach, you did a crazy job, yeah, and your team, and we must honor this, yeah. Und da war ich dann schon noch so, dachte ich mir, und die ganzen Bayern haben mir gratuliert und alle. Und das war eine sehr faire Geste, fand ich. Und da hat sich auch das Verhältnis zu den Bayern noch ein bisschen gewandelt, auch so in den letzten 2-3 Jahren, ja.
Krass
gewesen. Ist ein bisschen nicht mehr so versteift geworden, ja, wie vorher es war vielleicht.
Ja, kann man eigentlich direkt dann drauf eingehen, wie war, also ich weiß ja noch, ich hatte das Glück, einmal in der Morawiecki zu spielen, wo bei einem Derby halt gegen Bayern. Wie waren denn die Derbys immer, weil das, was ich selber mitbekommen hatte, war halt schon immer total krass halt aufgeputscht auch und so. Die Stadt war da schon so richtig halt um dieses Derby so ein bisschen lieber gegen Bayern, war schon immer so ein richtiges Battle halt.
Ja, die Morawiecki-Halle, in der wir leider nicht mehr spielen dürfen, das ist natürlich eine Gym und auch hier in Schwabing, da waren ja, wir hatten ja nur eine ganz begrenzte Zuschauerzahl. Offiziell war das ja immer so 300. Weiß nicht, was da letztendlich dann drin war. Das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber ich meine, wenn man die Spiele anschaut, wir hatten da so einen Kartenvorverkauf, das war in 3 Stunden immer ausverkauft. Und da wollten immer noch irgendwie Leute da in die Halle. Ja. Und dann hat jeder irgendwie Türen unten aufgemacht über Security und da hinten einen reingelassen und dort einen reingelassen. Ey, am Ende war es mir, ich konnte es eh nicht ändern, ja. Ich meine, und da waren halt diese Leute in der Halle und da haben wir immer so eine Irrsinnstimmung gehabt.
Das war verrückt, die
Mora. Das war dann so wie so in so einem Balkan-Laden, ja. Du hast da wirklich alle am Start gehabt, die Bock hatten auf Party, auf geilen Basketball, auf und das war ja auch immer der Grund, warum wir alle immer weitergemacht haben, weil auch die Community, ja, im Fernsehen siehst du Magenta und so und da spielen die Basketball und BBL und NBA und College und so, aber sowas zum Anfassen, ja, wo mal wirklich Jugendliche sich battlen, wo Fehler passieren, wo Emotionen bei Dunks noch rauskommen, wo nicht alles so standardisiert ist, ja. Ich meine, das war ja auch für die Bayern immer das wichtige Spiel des Jahres.
Ja, auf jeden Fall.
Bayern ist ja nicht so, dass das nur für uns immer so das wichtigste Spiel, sondern die haben das ja auch brutal ernst genommen. Ja. Ich meine, die kamen auch immer fully loaded. Ja. Ich meine, da haben die immer alles zurückgestellt, aber dieses Spiel musste man voll spielen.
Ja, da waren immer die Jungs waren schon bei Profis und so, aber dann immer bei dem Spiel waren alle runtergezogen, da haben alle immer gespielt.
Ja, und da war der Marco in der Halle, weißt du, Pesic und so und Baisi und alle, wie sie heißen und Vorstand da. Und auf einmal saßen die da alle, ja, weißt du, in dieser
in der Mura, ja.
Ja, das ist ja eigentlich auch ein geiler, wer alles dazu saß. Ich weiß nicht, wir haben ja mit Yoshi schon Podcast gemacht und wenn man sich mal überlegt, jetzt von Oscar zu Yoshi zum Beispiel, dieser Switch, da war ja Ibam dann nochmal noch größer, im Jahr, wo ich jetzt auch im ältesten Jahrgang war. Wenn man sich mal überlegt, ich habe das auch fast wieder vergessen, als Yoshi das alles erzählt hat, da war dieses eine Spiel, deswegen kommt gleich eine Frage, wie, woher das überhaupt kommt, da haben wir, glaube ich, Regionalliga gegen irgendwie Leitershofen oder so gespielt, das war am ANGT-Wochenende und dann waren plötzlich einfach in der Mora an so Bierbänken waren irgendwie 9 Scouts oder 9 NBA-Scouts gesessen. Das ist also vielleicht für die Zuhörer auch mal so, ich weiß nicht, das musst du einfach mal erklären, wie du das überhaupt gemacht hast, also das ist ja verrückt, wenn man sich überlegt, dass solche Leute einfach in der Mora schon alle waren, einen Jungen zuzuschauen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den 9, ich glaube, ich dachte, es waren 15 oder so, oder mehr.
Ja, oder noch mehr.
Das ist ewig. Also da waren also 30. Ich hatte am Ende...
Du musst auf jeden Fall so Bierbänke
dafür. Genau, ich hatte am Ende eine Zahl von 22 NBA. Also es waren nicht alles nur reine NBA-Scouts.
Ja.
Es waren so 8, 15 würde ich sagen, 16 wirklich Teams. Und der Rest war wirklich auch Freelancer. Hier war auch Scout. Ja, ja, ich meine, das waren pure... Eigentlich auch wieder ein Zufall, ja. Ich war in dem Jahr der Assistant Coach bei Brose Bamberg fürs Eingestehen.
Weil Joshi da war, oder?
So. Und in dem Team habe ich mit dem damaligen Sportdirektor, mit dem Yasin Edibi, der heute Scout bei den Charlotte Hornets ist, habe ich damals schon immer eine sehr gute Freundschaft gehabt. Und der machte mich da zu einem Trainer damit. Und dann haben wir eigentlich geplant, dass der Isaiah Inen und der Joshua damit spielen. Also er ist dann leider an Mandelentzündung erkrankt vorher. Und dann hat der Joshua da ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Oder ein überragendes Turnier. Und dann diese ganzen NBA-Scouts, ich saß da immer irgendwo da an den Tribünen und dann kamen die alle auf mich zu und fragten mich über diverse Spieler von uns. Ja. Da habe ich immer so Interviews halt mit denen gegeben, diese Scouting-Reports, die da immer halt einfangen. Und irgendwie habe ich mich ein paar da besser verstanden. Und dann fragten die, ja, wo spielt ihr denn sonst noch? Und dann habe ich gesagt, ja, in so einer coolen Halle in Schwabing. Und da haben wir, das war das Spiel gegen Vilsbiburg.
Ah, Vilsbiburg.
Genau, das war das Spiel gegen Vilsbiburg. Und Vilsbiburg hat immer Fans. Dann habe ich gesagt, ja, da heute Abend kommt sicherlich ein Bus voller Fans. Und dann seid ihr in Schwabing. Und dann gebe ich euch noch ein paar Hotspots, wo ihr gut essen könnt danach. Oder gut trinken könnt. Und ich so, ja, Schwabing ist interessant. Haben sie schon gehört gehabt. Und dann sind diese Scouts, hat das so rumgesprochen und dann hatten irgendwie der von Denver Nuggets und von LA Clippers und ich glaube von Indiana und der von Milwaukee, die wollten kommen und die anderen Scouts hatten irgendwie nichts zu tun und dann schrieben die mir alle, da kommen noch 10 mehr. Dann habe ich kurz vorher so Bierbänke rausgezogen, habe die noch schön drapiert, ja, was halt so ging in der Mora, wie so Art, wo wir immer Weihnachtsfeiern machen, wo ich da so ein paar
Geschenke gefunden
und sowas, ja. Man hat das dann irgendwie mit ein paar Helfern da so hingehauen und denen so Wasserflaschen drauf. Und da kam ich dann vom ANGT und habe ich nur mit der MBBL gestartet. Vor allem, ich glaube, es waren alle Jahrgang 2000, die da angefangen haben. Und haben halt Vilsbiburg auseinandergenommen. Wir haben so 5er Blockwechsel gemacht und das fanden die super. Und da hatte der Tristan, so einen krassen Jelly-Korbleger hinterm Backboard gemacht, ja. Und da war der auf allen Nummern der Scouts.
Ah, okay.
Da, aus diesem Spiel raus auch, ja. Und dann haben die da so Kringel gemacht und danach haben die mich alle nach den Tristan gefragt.
Dass der das ist verrückt.
Und so, ja. Und so entstand das, ja. Und das war durch diese Combo ANGT in München und ich als Trainer und Yoshi schon, ging schon langsam so Richtung NBA Draft Chancen. Ja, das war so, da war Isaiah, war auch noch ein sehr interessanter Spieler. Und dann kam der Tristan noch dazu, dann hatten wir Rafa und Bent.
Stimmt,
ja. Also der war ja, weißt du,
ja.
Da schaut man auch als NBA-Scout mal diese Jungs an.
Ja. Ich fand nochmal interessant, wie du so, ich fand das interessant, was du auch gesagt hast, das ist ja auch klar mit der IBA ein bisschen so einen anderen Approach zu nehmen, als jetzt diese konservativen Teams wie jetzt Bayern oder irgendwie sowas. Und ich finde, dass man das auch sieht, dass, also wie du darauf kommst, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, dass quasi Big Men einfach auch werfen und dribbeln und sowas, dass die halt ja auch, wie wir gesagt haben, mit den Skills-Workouts, dass halt ein Oscar halt auch, ja, der ist ja, keine Ahnung, 2,09 Meter oder irgendwie sowas, der kann ja dribbeln und kann ja alles machen, das Spiel lesen und sowas, wie man, oder auch ein Bent, ja, der kann ja auch schmeißen und der kann ja auch dribbeln und von außen spielen, dass du da sagst, nicht, weil zum Beispiel, ich weiß auch noch, bei Alba oder sowas, muss ich auch fairerweise sagen, war das halt schon oft so ein bisschen, wenn du jetzt als am Anfang großer warst, dann wurdest du halt einfach für Blockstellen, Rollen und dann halt nur Inside-Sachen gemacht, so. Und dann wurde jetzt gar nicht versucht, ob du vielleicht das ja auch kannst von außen oder ob man da ein bisschen trainiert, so. Also wie du auf diesen Approach da drauf gekommen bist, quasi, dass du sagst, die machen das auch oder die sind talentiert, ich sehe das in denen.
Ja, erstmal war halt, wir konnten ja nicht wie andere Programme, jetzt zum Beispiel, es gibt einen talentierten 16-jährigen Großen in Deutschland und an dem sind, davon gibt es vielleicht 5. Ganzen Jahre. Ja, dann ist da Gott und die Welt dran, von Alba, alle, wie du sie nennen willst, ja. Was soll da die IBA machen, ja. Das heißt, wir hatten ja überhaupt gar nicht die Chance, jetzt irgendeinen talentierten Großen aus Deutschland, wie gesagt, Anthony war dann ein Glück für uns, ja. Aber ansonsten war es ja nicht so, dass wir irgendwelche großen Spieler hätten rekrutieren können, ja, mit unseren Möglichkeiten, ja. Also haben wir einfach gesagt, dass wir letztendlich ähnlich, wenn vielleicht EU ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man in Amerika sich das anschaut jeden Sommer, wie viele Große spielen da mit? Also die meisten Großen, die da mitspielen, das sind jetzt zwar schon so die ein paar Rebounder, aber eigentlich, wenn du dann diese anderen schaust, schau dir so Brandon Ingram, solche Leute an, die können alles.
Ja,
die sind auf 2,10 Meter, ja. Und in der Highschool wachsen die auf. Und neben denen sind alle, keine Ahnung, 6'1", 6'2". Und der ist 2,9 und spielt aber Highschool-Basketball, ja. Und so war das für mich auch. Ich habe dann hingegangen, habe gesagt, naja, wenn jetzt so ein Oscar da ist, dann muss der halt irgendwie außen spielen. Und wenn wir halt jetzt innen ein Problem haben, dann muss der halt auch die 5 spielen können. Also, oder Inside verteidigen können, ja. Und so haben wir halt dann einen Spieler entwickelt. Wir hatten das Glück, dass wir in München selber ein paar Große hatten, ja. Und haben dann halt gesagt, okay, die müssen eigentlich alles können. Müssen werfen, dribbeln, sonst was. Egal, ob die jetzt Post-Up-Training gehört auch dazu, alles einfach. Dann haben wir also ganzheitlich ausgebildet, ja. Nur wie gesagt, mit ein paar haben wir dann ein bisschen mehr gemacht, weil die dann doch, so ein Yoshi musste halt einen großen Guard spielen. Er hatte eine zu schwache rechte Hand und so, ja. Da musstest du einfach viel Zeit investieren, ja. Aber das waren also die Sondereinheiten. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer einfach gesagt, alles. Also nichts.
Aber warum wird es nicht öfters in Deutschland gemacht? Das verstehe ich halt nicht. Warum dann viele Teams aber sagen, guck mal, wir bleiben da so ein bisschen konservativer und sagen das jetzt so, außer du bist jetzt, man merkt dann, du bist ein verrücktes Talent und deswegen, keine Ahnung, bist du so und so gefördert. Warum?
Ja, interessanterweise ist ja so, wenn ich jetzt mal die Story vom Hartenstein ein bisschen beleuchte von außen, als du den in der NBL gesehen hast, ey, der Typ hat ja Dreier geworfen und alles,
ja,
das war ja eine Maschine. Die Position 2, 3, also der konnte ja 4 Positionen spielen. Jetzt wenn du den bei den Knicks jetzt siehst, wo der sicherlich wahrscheinlich den besten Vertrag jetzt bekommt und seine erfolgreichste Saison spielt, ist der ja fast ein reiner Fünfer geworden. Ja. Also der Oscar war auch, der war ja sogar damals im 98er Jahrgang auf Platz Nummer 3 international gerankt als Small Forward.
Mhm.
Und dann ist er ja nach Alba gegangen, hat nur noch die 5 gespielt, wie in Stanford auch, ja. Und hat dann jetzt in Barca, fängt er jetzt an, wieder transform zum Position 4er, also halt Werfer, mehr ein Werfertyp, ja. Der ist ja jetzt mehr ein Werfertyp eigentlich, als ein Roller, der bei Alba war, ja. Und der Joshua zum Beispiel hat in Frankfurt sogar die 3 gespielt, in der BBL, ja. Und der war wirklich, der war jetzt, der hier losging, gab es keine Definition, dass Joshua was anderes wie eine 1 ist, auch nicht im NBA, ja. Also, wenn du siehst, was dann so später passiert, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Man darf da, glaube ich, auch nicht immer so negativ reininterpretieren. Ich glaube, dass mittlerweile die Clubs in Deutschland schon verstehen, was man ausbilden muss. Und ich glaube, dass sie es auch ganzheitlicher machen, weil ich meine, so Beispiele wie Jokic sind einfach, wenn du die ignorierst, dann ich meine, legst du ja auch irgendwo falsch. Ja. Also du musst ja irgendwo die Zeit erkennen, dass du einfach heute einfach, also werfen musst du können, du musst dribbeln können, du musst schnell laufen können und du musst
alles können eigentlich.
Unglaubliche Reaktionszeit im Kopf haben, im Pass-Timing. Ja. Mhm. Und wenn du das alles heute siehst, dann glaube ich, kannst du nicht mehr so viel Zeit auf nur Hookshots, Drops, weißt du, Power-Dribbles. Ich glaube, das ist einfach, hat sich das Basketball zu sehr verändert vom Speed her, dass du darauf jetzt so viel Zeit nehmen kannst mehr.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, gerade in der Jugend ist ja dann nochmal was ganz anderes, wo du dann im Profibereich am Ende landest, wo du dann mehr fit ist vielleicht, aber dass du halt ja, dass du was anderes spielen kannst, auch vom Kopf her, dass du verstehst, wie die Abläufe sind. Denke ich jetzt mal auch, dass es zum Beispiel einem Oscar ja total hilft, wenn er jetzt, selbst wenn er auf der 5 spielt, dass er aber ja weiß, wie ein Dreier, wie der, wo der lang dribbelt, wo der passen und sowas kommt, dass er dann auch weiß, wie er rotiert. Zum Beispiel der Moritz Wagner, der hat ja auch, bei Alba hat ja auch viel auf der so 4 und 3 also von außen gespielt und dann beim College wurde der halt komplett nur auf die 5 halt gepackt und das war auch für ihn ja gut im Endeffekt jetzt. Dadurch hat er sich halt der spielt jetzt in der NBA halt auch ja auch nur auf der 5. Dabei kann der auch eigentlich werfen und ein bisschen dribbeln, aber das fittet halt einfach besser für seine Rolle von seinem Spiel her.
Ja, aber du siehst ja, wenn du jetzt mal den Franz Wagner nimmst und Tristan da Silva, die sind ja ähnliche Typen in meinen Augen, ja. Also so von der Art und Weise, wie die Basketball spielen. Klar ist der Franz jetzt nochmal weiter wie der Tristan, aber das kommt schon noch, glaube ich. Und du siehst da schon, da fand ich schon, dass Alba zum Beispiel, ja, obwohl der Franz ja so riesig ist, ja, und auch beim Tristan, wo der hier war und so, und auch da in Colorado, da haben die am Anfang auch, da haben die den Tristan hier auf die 4-5 gestellt. Da war ich bei dem Trainer da drüben und habe dem gesagt, also pass auf, der hat hier Angebot von Duke und sonst was. Wenn ihr jetzt nicht anfängt, den dieses Jahr da, oder die letzten 2 Jahre war das schon, auf der richtigen Position spielen zu lassen, hat er keine Chance für den Draft. Mhm. Nein, ihr macht ihn kaputt. Und das war beim Ausgaben in Stanford schon so. Ja. Mhm. Und da habe ich aber dem Trainer gesagt, wenn wir das jetzt nicht ändern, dann bleibt er da nicht. Ja. Und da haben die dann in Colorado aber alles umgestellt, dass der Tristan auch dann eine bessere Rolle hatte und so. Und vor allem auf der Position, auf der er später auch mal spielen muss. Das hat ihm sehr geholfen. Beim Franz hat er damals, als er Eurocup gespielt hat, schon bei der Alba, das war der Grundstein für Michigan und
andere. Ja, ja, 100%.
Also hätten die bei Alba den damals nicht in dem Eurocup spielen lassen, mit 17 auf der 3 und so ein Zeug, ja, der hätte niemals so eine Karriere gemacht wie er.
Ja, der hat da richtig krasse Erfahrungen gesammelt, muss man einfach sagen, das stimmt schon. Und der ist aber, muss man auch sagen, bei Franz, der ist halt auch recht spät auch gewachsen nochmal. Der ist halt auch nochmal im College, glaube ich, bestimmt so 6-7 cm gewachsen halt auch und so, und natürlich breiter geworden alles.
Was trotzdem interessant zu sehen, was du gerade gesagt hast, weil ich meine, da reden wir, glaube ich, das ist so eine never-ending Story, dieses als Trainer zu erkennen, auf welcher Position vielleicht die Person am besten spielen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du einen Spieler von, keine Ahnung, sehen wir mal Yoshi, ist, glaube ich, das extremste Beispiel, würde ich behaupten, den du seit klein auf kennst, dann hast du ja auch einen ganz anderen Bezug. Du weißt vielleicht, was der kann, was dem seine Begabungen sind. Ich glaube, manchmal merke ich dann auch, wenn man irgendwo neu hinkommt, dann geht man vielleicht auch erstmal danach, okay, der Spieler ist so und so groß. Wir haben vielleicht auch da einfach Mangel. Das ist ja häufig auch so, habe ich das Gefühl, bei großen Spielern gerade, dass es dann einfach ist, die müssen jetzt einfach auf der Position aushelfen. Und ich finde, das ist halt die Kunst, irgendwie auch zu erkennen, okay, ist ja auch irgendwie eine Sache von Mut als Trainer zu sagen, ich stelle die Person trotzdem jetzt teilweise auch als große Leute, was ja immer mehr gemacht wird, auf die 1 oder ich möchte, dass die Ballhandling lernen am Ende des Tages, selbst wie du schon sagst, wenn er dann wie Yoshi trotzdem auf der 3 landet, ist ja okay, aber vielleicht spielt er dann irgendwann später wieder auf der 1 oder 2 und letztendlich finde ich das halt schwierig irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du da immer dann nach Gefühl gehst oder ob du da dann nach Anlagen gehst oder nach was gehst oder wenn du dann einen Spieler siehst.
Also ich meine jetzt mittlerweile ist es so, dass wir es geschafft haben, gewisse finanzielle Mittel bereitstellen zu können. Das heißt, wir können jetzt mittlerweile, also ich glaube, dass der Talentpool, wenn ich mir das mal vergleiche, also was ich Jahrgang 2000, 2001, 2, ich finde, ihr hattet wirklich, muss man echt sagen, ich kann das ja sehen über die letzten 10 Jahre, so einen anderen Charakter noch. Ja. Aber seit diesem Corona ist es so, dass heutzutage der Charakter, der Spieler, der wächst jetzt langsam erst wieder. Dieses, weißt du, Gefühl, in der Halle zu sein, abzuhängen miteinander. Hm. Weißt du, vielleicht ja. Das Handy ist irgendwie eine...
Es ist so krass.
Es gehört vielleicht zum Leben dazu, man macht da auch viel. Aber ich glaube, dass bei den Generationen davor, und das ist wirklich noch nicht so lange her, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wenn du mit, da konntest du auch noch Schafkopfen spielen. Ich habe da in Urspring da, ich habe mit den Jungs da mal Schafkopfen beigebracht und so.
Stimmt,
und
dann wieder gepennt
war. Und da hat man die ganze Nacht halt über Sachen geredet, ja. Und jetzt merkst du schon so, wir rekrutieren, glaube ich, extrem gute Athleten, extrem krasse Talente, so von den, also die sind wirklich so von der Biomechanik immer perfekter. Aber da fehlt es oft an diesem Charakter, an diesem kognitiven, sozial integrativen, ja. Es ist alles so, weißt du, Training, tschüss, ja. Klar, die kommen auch zu ihren Einzeltrainings, die machen ihre Krafttrainings. Aber du merkst, umso mehr du rekrutierst, umso mehr du Leute hast, die nicht aus deinem eigenen System sind, umso mehr geht es auch in die Richtung nur Profikarriere. Also krass, wirklich ausgebildet
Profi.
Und da verlierst du, da kommt natürlich auch die IBA dann auch in ein ähnliches System rein, wie dann Bayern, Alba, Real Madrid, wie sie alle heißen, weißt du. Weil du dann natürlich auch nach gewissen Standards ausbilden musst. Und ich glaube, das ist der Umbruch gerade, den wir haben. Und deswegen habe ich auch so Leute wie Danilo Bartel reingeholt, weil die kommen aus einer anderen Welt wie ich. Weißt du? Ich komme aus einer, weißt du, ich bin immer für den Spaß zu haben, immer für eine, auch ein toughes Training in der Früh, aber ich bin hier aufgewachsen. Ja? Das heißt, ich will nicht nur mein Universum sehen. Ja? Und ich muss auch verstehen, ob auch gewisse professionelle Einflüsse, extrem professionelle Ausflüsse aus EuroLeague, NBA und so ein Zeug, nicht auch wir das uns challengen müssen. Ja. Ja, und das ist so der Punkt, an dem wir gerade sind.
Ja. Ja, das ist sehr smart.
Würdest du dann aber sagen, so ein bisschen als Abschluss, wo würdest du, also was ist so, sind so die nächsten Ziele oder wo würdest du gerne mit der IBA noch hin?
Ja, also,
wenn du jetzt sagst, du hast gerade diesen Umbruch.
Also das Ziel, also sportliche Ziele habe ich eigentlich noch nie formuliert, ja. Also, dass wir jetzt irgendwie deutscher Meister werden müssen, dass wir das. Das war nie das war nie das Wichtigste in meinem Leben. Meine persönlichen Ziele sind nicht anders als vor 10 Jahren. Ich will, dass Jungs Spaß haben, dass die mit Freude hier sind, dass die hier eine Familie haben, wenn sie jeden Sommer kommen, dass man über 20, 30 Jahre mit den Leuten in Kontakt bleibt, ja, dass andere Generationen das beerben hier, ja, das weiterführen, was ich mal hier gegründet habe. Und einfach noch so lange ich hier auf dem Planeten verweilen darf, meinen Basketball machen kann. Ja. Sei es Einzeltraining, sei es Management, sei es was auch immer, ist scheißegal. Ja. Für die IBA selber, glaube ich, ist man... muss man dann professionelle Strukturen, du brauchst schon mehr hauptamtliche Kräfte, dafür brauchst du Geld, du brauchst Unterstützer, du brauchst gute Förderungssysteme. Wir gründen jetzt so ein Vier-Säulen-Prinzip mit verschiedensten Wellen, wo wir Individualtraining haben, Merchandising, Spielerausbildung, Vereinsmitgliedschaften, ja, das musst du breiter gefächerter. Die infrastrukturelle Welt ist leider so, dass es leider immer mehr Geld für einige gibt und immer mehr weniger Geld für die Masse. Also musst du Förderer haben, die auch der Masse was Gutes tun, ja. Was wird eine Stadt München oder ein deutscher Basketballbund nicht leisten können. Also ist mein oberstes Ziel, eine Waage zu schaffen zwischen einer Top-Ausbildung und zwar nicht nur basketballerisch, sondern auch akademisch. Ich halte das College nach wie vor für eins der wichtigsten Dinge zu erreichen, ja. Gerade mit den NILs jetzt. Ja.
Stimmt. Ja, das kommt gleich nochmal dazu. Ich habe nochmal eine Frage auch, du hast es auch nochmal gesagt, also dein Individualtraining, wenn ich das so sagen kann, ist ja auch schon relativ speziell. Also du hast ja auch einen eigenen Kopf und sowas und machst Approaches, wo ich mir auch erstmal dachte, sowas habe ich noch nie bei Alba oder irgendwo, wo ich trainiert hatte, in meinem Leben gesehen, mit so Flaschen dribbeln und über irgendwelche Sachen springen und dann werfen und sowas. So, wo kommen denn da die Einflüsse her? Ja. Wie kommst du darauf? So ein bisschen so Holger Geschwindner, finde ich, habe ich da manchmal so ein bisschen im Kopf immer.
Ich komme eigentlich aus einem komplett anderen Ansatz, weil ich war ja, also ich glaube, ich wäre ein extrem guter Kampfsportler geworden. Ich war ja Vize-Deutscher Meister im Kickboxen und so. Und meine Bestimmung in meinem Leben, ich bin ja polnisches Emigrantenkind, in Perloch aufgewachsen, ja, ich komme aus dem einzigen, oder jetzt Hasenberger noch, aber damals vielleicht eines der härtesten an frühstücklichen Ghettos. Und bin ja nur mit Kampfsport aufgewachsen in meinem Leben. Ja. Und ich hatte eigentlich nur die Vision, Boxer oder sonst was zu werden. Ja. Und als ich dann meine Oma damals da im Sterbebett lag, habe ich am Basketball angefangen. Und dann meinte sie, ja, Basketball ist so viel besser, kommst nicht mehr mit blauen Augen und so heim. Und dann habe ich halt Basketball gemacht. Ja. Und durch die ganze Kampfsportsache fiel mir Basketball echt einfach. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, hey, warum mir das alles mit meinen Ideen so ist. Erstmal sind meine Grundlagen schon mal aus einem ganz anderen Ansatz, ja, weil ich halt 12, 14 Jahre von alles im Kampfsport gelernt habe. Ja. Dann habe ich noch Physiotherapeut gelernt, habe die ganze Biomechanik verstanden, die dahinter hinter dem Spieler ist. Ja. Kann auch sehen, wenn einer 11, 12 ist, wie entwickelt sich so eine Muskulatur und alles, konnte das gut beurteilen. Kann sehen, wenn einer nicht springen kann, so wie bei dir zum Beispiel, dann muss man andere Wege finden. Ja. Ja, weißt du, dann muss man halt andere Sachen machen, als hier den wegen 3% vielleicht 5 cm höher springen, unendliche Male seiner Achillessehne zu befeuern. Ja. Und so habe ich halt immer gedacht, ich habe immer den Spieler gesehen, habe dann geschaut, okay, wo kann der hin? Ja, was kann man aus dem machen? Und für mich war immer wichtig, diese biomechanischen Einflüsse. Wie muss sich ein Spieler für Basketball denn optimal bewegen? Und was muss der dazu haben? Und da ist halt vieles auch dieses periphere Sehen. Ja, das Auge, diese Reaktionsschnelligkeiten zu entwickeln. Weil wenn du jetzt Kampfsportler siehst, die da kämpfen, wenn du jetzt UFC-Fighting siehst, ja, das ist so schnell, ja, dass wenn du das nicht schon abgespeichert hast, all diese Bewegungen, ja, dann kannst du gar nicht auf diesem Niveau kämpfen. Mhm. Und letztendlich ist dasselbe mit dem Basketball. Du musst so viel Automatisation in deinem Rückenmark schon drin haben, gar nicht über dein Gehirn, das wird nicht über das Gehirn mehr ausgelöst, ja, dass du diese Bewegungen, diese Schnellreaktionen, ja, die musst du intuitiv haben. Mhm. Und das kannst du nicht nur mit dem immer wieder selben Training machen. Du musst neue Reize im Körper setzen, du musst dem Gehirn neue Reize geben, du musst den Augen immer wieder Sachen geben, die sie erstmal nicht verarbeiten können, ja, wo sie länger brauchen, das zu lernen. Und daher kommt dieses Training, was ich mache. Mhm.
Geil. Das wusste ich so gar nicht. Du hast wirklich Physiotherapie gelernt?
Ja.
Das ist krass. Du kannst ja alles hier eigentlich machen. Du kannst nicht nur Trainer machen.
Ja,
macht er auch immer. Management studiert, ja. Kennzahlengeschlüssel der Bank, 17 Jahre Physio gelernt, Kampfsportler. Das ist ja der Grund, warum ich auch ein paar Sachen hinkriege.
Ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, ich habe dich nie gefragt, machst du jetzt, Stand jetzt eigentlich, also machst du das hauptberuflich alles hier? Oder ja. Also machst du schon noch was anderes?
Ich habe noch nie hauptberuflich hier gemacht.
Okay, krass.
Ich habe mit dem Oliver Bartels, bin ich so ein Teil der Chip-Technologie-Firma von dem. Und davor war ich 17 Jahre bei der Uni Kredit, war da Kennzahlenchef. Ich habe mein ganzes Leben, war immer die Schule Prio 1, muss man ganz klar sagen. Aber meine Leidenschaft und Passion, weiß ich nicht, wie viele Stunden ich mehr als, glaube ich, Arbeit gearbeitet habe. Also meine größte Freude war, ich bin um 9 Uhr ins Büro gegangen, habe von 9 bis 12 gearbeitet, habe dann Gleitzeit gehabt, bin 2 Stunden hier in die Halle gefahren, habe 2 Stunden hier Training gemacht und war um 14.30 Uhr wieder an meinem Arbeitsplatz. Und die größte Freude, war hierher zu fahren und hier 1,5 Stunden Einzeltraining zu machen. Da habe ich noch bis um 6 gearbeitet und dann war ich bei 7 Uhr bei euch im Training. Wo mein Tag?
Das ist das geisteskranke Hasse. Das muss man auch nämlich schon mal sagen. Das erste Mal, dass du es auch immer nebenberuflich ja quasi gemacht hast.
Alles. Ich habe das verrückt. Ich habe noch nie hier diesen Verein hauptamtlichen Vertrag gehabt.
Das ist echt krass.
Oder in der Akademie.
Ja, das ist krass.
Boah.
Ja. Hast du noch irgendwas für mich?
Ja, wer war das beste IBAM-Team? Sportlich gesehen.
Also wenn ich das öffentlich mache, dann beleidige ich wahrscheinlich, weiß nicht wie viele. Da habt ihr eine riesen Diskussion.
Ja, deswegen war ich das ja. Welcher Jahrgang, welches Team wird gegen alle anderen gewinnen?
Ja, es gibt ja verschiedene Aspekte, weißt du. Also ich nenne mal jetzt mal 3 Mannschaften, die mir, glaube ich, am meisten am Herzen geblieben sind, ja. Also als ich den Jahrgang 94, 95 gemacht habe mit dem Ole damals und dem Leon und so, da, die muss man sagen, sind die Vorreiter des ganzen Systems hier gewesen. Weil die haben alles gegeben, ja, die waren auf keinem Radar von irgendwem und die haben wirklich an die Sache geglaubt und sind durch dick und dünn, haben Busfahrten selber bezahlt, da gab es kein Geld, kein nichts, Mitgliedschaften voll bezahlt, da gab es keine Subventionen und die haben den Grundstein gelegt für das alles. Also da muss ich einfach einen großen Props zu unseren Jungs damals, von mir Jahrgang 94, 95 geben. Und 96, das war sicherlich auch eine ganz tolle Mannschaft damals. Ja. Eine traurige Geschichte war euer Jahrgang, weil uns hat Corona erwischt. Und wir hatten, glaube ich, 2001 eine Mannschaft, glaube ich, die extrem zerlegt hätte in Deutschland. Mit dem Band noch dabei und so, ja.
Ja, hätten noch Ralf und Daniel.
Genau, Ralf und Dani auch dabei, ja. Wenn ich mir das überlege, ich glaube, ich weiß nicht, wer uns da gestoppt hätte in dem Jahr. Ja. Und das war eine Mannschaft, die hätte ich gern zu Ende geführt.
Auf jeden Fall.
Also, aber ihr wart auch eine Mannschaft, die mir sehr am Herzen war. Und, natürlich das Final Four Team. Klar, dass die ganz weit oben sind.
Ja, 98er Jahre, einfach allgemein krasses Team.
Also das sind, glaube ich, so die drei Jahrgänge, also diese drei Mannschaften, glaube ich, haben mir sehr viel bedeutet.
Geil. Marcel, hast du noch was?
Nö, ich habe nichts.
Vielen Dank, Robby, wirklich, dass du dich auch so geöffnet hast. Dankeschön. Wir verfolgen weiter die IBAM. Für alle Leute da draußen auch mal abchecken.
Heute 16 Uhr am besten vorbeikommen.
Ja, wenn es dann rauskommt. Nee, aber auf jeden Fall wünsche ich noch viel Glück für den weiteren Saisonverlauf und dass ihr das Ding weitermacht.
Ja, Mann.
Vielen Dank an euch und für die Zeit, die ihr bei uns wart. Und danke auch an alle, die das sich mal anschauen.
Ja.
Vielleicht sieht man sich
irgendwo. Auf jeden Fall. Danke, Robin.
Gerne.
Danke, Robin. Geil.
So.
Danke, Robin, wirklich.